Liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Podcast-Reihe AT Reloaded zu Strafrecht aktuell. Ich habe mich auf die Folge ganz besonders gefreut. Warum? Mein Gast ist Christian Grafel, Professor Christian Grafel, der bei uns, also am Institut für Strafrecht und Kriminologie, über Jahre die Kriminologie geleitet hat. Und das Thema, über das wir heute sprechen, nämlich Probleme des Strafvollzugs und Verbesserungsanliegen, um den Strafvollzug nicht nur human, sondern auch sicher und tragbar zu machen, das ist eines seiner Kernthemen. Ich sitze aber hier auch natürlich wie immer mit Sarah Urbino an den Reglern und ich, das ist Ingeborg Zerbes.
Hallo bei AT Reloaded, dem Podcast für Themen, Fälle und Lösungen aus dem Strafrecht.
Ja, lieber Christian, ganz herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung, liebe Inge. Ich bin gern gekommen.
Er ist wirklich die Person, die uns darüber etwas sagen kann, weil er auch, vielleicht sagst du das auch dann selber, in einer Arbeitsgruppe zur Entlastung auch des Strafvollzugs lange gearbeitet hat. Die Überbelastung unseres Strafvollzugs, die ist deutlich spürbar, und zwar nicht nur im Strafvollzug selbst, sondern auch in der Gesellschaft angekommen. Ich erwähne nur die dramatischen Ereignisse der jüngeren Zeit, Tod eines psychiatrisch kranken Häftlings, der transportiert hätte werden sollen in ein psychiatrisches Krankenhaus, und bei dem Transport oder bei dem Transportversuch besser gesagt ums Leben gekommen ist. Ich spreche von einem unter vielen Suiziden in der Justizanstalt Josefstadt. Obwohl, das hat sich inzwischen in einem Untersuchungsbericht auch herausgestellt, obwohl Anzeichen für die Suizidgeneigtheit schon gegeben waren. Ich spreche von einem sich etablierenden Streik von Justizwachebeamten. Ich spreche von einem Brand im Gefängnis, von dem wieder in jüngerer Zeit berichtet worden ist, und so weiter und so fort. Und das Ganze ist nicht passiert, weil die Menschen alle so böse und brutal sind, um es kurz zu machen, sondern weil sie alle bis zum Anschlag und darüber hinaus belastet sind. Ich spreche von einem Gesamtbelag und aller unserer Haftanstalten mit 109%. Das sind also fast 10% zu viel bei einer Empfehlung einer Belegung von 90%. Es sind also die Menschen im Strafvollzug zusammengepfercht, teilweise in relativ kleinen Zellen mit 6 Personen Belag. Es quillt aus allen Nähten. Die Arbeitsstellen, die im Vollzug ja eigentlich auch idealerweise errichtet werden, müssen eingeschränkt werden. Es herrscht Mangel an Arbeitskräften. Es herrscht Mangel an Überwachungspersonal, sodass sozusagen die Menschen im Vollzug auch viel früher dann sozusagen in die Zellen gebracht sind und nicht den Bewegungs- oder den minimalen Freiheitsraum haben, den sie haben sollten, und so weiter und so fort. Und dazu meine erste Frage an den Christian Grafel. Was hast du herausgefunden, diesen Überbelag, der ja vor 30 Jahren nicht in der Form vorhanden war, diesen Überbelag zu erklären? Sind die Menschen alle brutaler geworden? Was ist passiert?
Also ich glaube nicht, dass die Menschen alle brutaler geworden sind, sondern ich würde jetzt einmal sagen, dass grundsätzlich die Punitivität in den letzten Jahren zugenommen hat, und zwar sowohl auf Seiten des Gesetzgebers. Wir sehen in den letzten Jahren und Jahrzehnten zunehmend Strafverschärfungen, Strafdrohungen, die erhöht werden, Mindeststrafdrohungen, die erhöht werden, und auch eine zunehmend größere Neigung, auch kurze, unbedingte Freiheitsstrafen zu verhängen. Dazu muss man sagen, dass ja im Prinzip das StGB 1975 darauf ausgelegt war, kurze, unbedingte Freiheitsstrafen, soweit es geht, zu vermeiden, weil die Schädlichkeit international klar auf dem Tisch liegt, sage ich jetzt einmal. Also gerade, weiß ich nicht, Freiheitsstrafen bis zu 6 Monaten, bis zu einem Jahr, sehr schwierig sind, hier diesen Resozialisierungsgedanken, den der Strafvollzug eigentlich hat, wirklich zu verwirklichen. Und das sind, glaube ich, alles Punkte, die dazu führen, dass immer mehr Menschen in Haft gelangen, wenn auch für relativ kurze Zeit, und deswegen die Belagskapazitäten einfach überschritten werden und wurden und wir in den letzten einigen wenigen Jahren eben zu einer Situation gekommen ist, die man wirklich nur als dramatisch bezeichnen kann. Also Menschenrechtler machen uns darauf aufmerksam, dass Österreich in ganz knapper Zukunft große Probleme bekommen kann, nämlich auch aus menschenrechtlicher Sicht große Probleme bekommen kann, nach dem Motto, diese Haftbedingungen sind absolut nicht mehr menschenrechtskonform. Und unter diesem Blickwinkel halte ich es für sehr bedenklich oder für sehr traurig sozusagen, dass nicht ganz entschieden Maßnahmen getroffen werden, die es ja geben würde, dass man sehr schnell und kurzfristig viele Menschen aus diesem überfüllten Strafvollzug hinausbekommt. Weil du hast es vorher schon gesagt, die empfohlene Auslastung ist 90%. Also wenn wir das so rechnen würden, haben wir derzeit etwa 1600 Menschen zu viel im Strafvollzug.
Wir kommen dann gleich zu den Maßnahmen, die du ja schon lange und oft vorgeschlagen hast dagegen, die ja also auf empirischer Basis bearbeitet worden sind. Das sind jetzt nicht irgendwelche politischen Ideen. Es liegt natürlich auch daran, muss ich vielleicht auch gleich dazu sagen, man gewinnt politisch mit Ideen zur Entlastung des Strafvollzugs keinen Blumentopf. Ja, das muss man auch dazu sagen, dass das ein Thema ist, das in der Allgemeinbevölkerung nicht unbedingt die Wählbarkeit steigert. Das ist ein Thema, mit dem eigentlich niemand was zu tun haben will und mit Leuten, die sozusagen für den Strafvollzug in Frage kommen, denen irgendeine Situation zu verbessern, das ist nicht in den Köpfen der Menschen. Das heißt, als verantwortliche PolitikerIn was dagegen zu tun, gegen diese Bedingungen, da braucht es offenbar wirklich diese fürchterlich schlimmen Anlässe, wie unnatürliche Todesfälle. Zum kurze Freiheitsstrafen wollte ich vielleicht noch ergänzend sagen. Man könnte ja überlegen, eine kurze ist doch besser als eine lange. Das stimmt schon, aber es geht ja darum, eine kurze Freiheitsstrafe versus eine Strafe nicht in Haft versus Alternativen zur Freiheitsstrafe. Warum? 6 Monate im Gefängnis sind schädlicher, was die Resozialisierung und was die Prävention betrifft. Das ist ja die eigentliche Idee des Strafvollzugs. Das Verbringen in der Freiheit unter bestimmten, durchaus strengen Auflagen viel, 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 viel besser geeignet, als 6 Monate ins Gefängnis zu gehen. Es gab ja immer wieder Reformbemühungen. Woran sind die gescheitert? Und was hat man eigentlich bisher getan? Was hat man bisher getan, um dieses Problem, ganz neu ist es ja auch nicht, um dieses Problem zu lösen oder zumindest zu entlasten?
Also ich möchte mal beginnen, dass man bereits 1999, also 2000 mit dem Diversionspaket eine ganz wichtige und radikale Umstellung unseres Sanktionssystems gemacht hat, indem man für, wie es so schön heißt, leichte bis mittelschwere Kriminalität alternative Erledigungsformen im Rahmen der Diversion gefunden hat. Stichwort Tatausgleich, Stichwort gemeinnützige Leistung, Probezeit mit Auflagen, Geldbuße, die es in einem weiten Bereich ermöglicht haben, ohne eine gerichtliche Verurteilung mit Vorstrafe auszukommen. Die Version ist momentan gerade wieder im Blickpunkt der Medien, weil es halt leider, sage ich jetzt mal, immer wieder auch medial aufgebauschte oder interessante Fälle gibt, Politiker momentan, wo dann man sich sozusagen streiten kann, ob die Diversion hier die Anwendungsvoraussetzungen gegeben sind oder nicht. Aber abgesehen davon, wie gesagt, das ist eine ganz wichtige Form. Und ich sage das auch immer meinen Studierenden dazu, es ist die Regelsanktion inzwischen geworden. Also nach wie vor ist sie in den Köpfen vieler Menschen verankert. Da gibt es die ordentliche gerichtliche Strafe für böse Straftäter und dann gibt es für ein paar so Jocherl-Geschichten gibt es dann die Diversion. Die Realität ist ja genau umgekehrt. Also wir haben inzwischen weitaus mehr positive Diversionserledigungen pro Jahr als rechtskräftige gerichtliche Verurteilungen. Und die zweite Möglichkeit, an der man immer wieder dreht, ist natürlich zu sagen, ich kann entweder den Eingang in das Vollzugssystem erschweren und oder das Rauskommen sozusagen erleichtern. Ja? Und damit sind wir genau wieder bei den beiden Dingen. Einerseits zu sagen, wenn ich auf der einen Seite gesetzgeberisch ständig mit Strafverschärfungen, Erhöhungen der Strafdrohungen vorgehe, darf ich mich nicht wundern, dass die Richterinnen und Richter das tun, wofür sie da sind, nämlich zu sagen, das ist das Gesetz und danach habe ich mich zu richten. Und die andere Seite ist, wenn nach wie vor die Befürchtung besteht oder medial dann verbreitet wird, manchmal auch um politisches Kleingeld zu gewinnen, dass es doch unmöglich sei, Menschen, die ein ordentliches Gericht zu 10 Jahren verurteilt hat, wie kommt dann der Vollzug oder irgendwer anderer dazu, nach 5 Jahren zu sagen, der darf jetzt eigentlich gehen. Ja? Und wenn man dann dort auch wiederum gesetzgeberisch mit immer strengeren oder nicht leichter werdenden Prognoseformeln arbeitet, dann darf man sich auch nicht wundern. Also ich sage dann auch immer, wenn ich Sachverständiger wäre, der für Prognoseentscheidungen zuständig ist und mir sagt das Gesetz, ich sage es jetzt ein bisschen flapsig sozusagen, können Sie die Hand dafür ins Feuer legen, Herr Doktor, dass diese Person nie wieder böse sein wird, dann darf ich mich nicht wundern, dass 99,9% dieser Sachverständigen sagen, na, die Hand dafür ins Feuer legen kann ich nicht, um Gottes Willen. Ja? Und wenn dann die rechtliche Folge ist, na, dann bleibt er sicherheitshalber drinnen, dann haben wir genau das, was wir haben, einen massiven Überbelag, aus dem wir sozusagen nicht rauskommen.
Es ist interessant, was du sagst. Man hat ja vor nicht langer Zeit die bedingte Entlassung, also den nicht den Eintritt in den Vollzug, in eine vollzogene Haftstrafe, wir reden ja nur über Haftstrafen, erschwert, sondern man hat eben die bedingte Entlassung, das Rauslassen, erleichtert, so dass es von der Idee des Gesetzes derart zugeschnitten ist, dass man grundsätzlich nach der Hälfte der Strafzeit bedingt entlassen wird. Bedingt entlassen bedeutet übrigens nicht, dass man frei ist und fertig, sondern dass der Blick der Justiz noch auf den bedingt Entlassenen bleibt, nämlich zu einer Probezeit und diese Probezeit mit Auflagen belegt wird, zum Beispiel sich regelmäßig zu melden, zum Beispiel eine Therapie zu machen oder fortzusetzen. Das wird bei der Entlassung vielleicht weniger der Grund sein. Zum Beispiel eine Arbeitsstelle regelmäßig zu besuchen, zum Beispiel eine fixe Wohnung zu haben. Also sehr viele Faktoren, die das Leben in Freiheit und ohne Rückfall ermöglichen. Also das hat man extrem erleichtert dem Gesetzestext nach. Was ist passiert? Man hat jetzt die Formeln, die dazu führt, letzten Endes ein Stück weit aus Angst, aus Sicherheitsbedürfnis und aus Angst, diese Formeln, die eigentlich die Freiheit herstellen sollen wieder, nämlich nach der Halbstrafe, legt man jetzt mittlerweile so aus, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass es halt so streng ausgelegt ist, dass man dann doch nicht rauskommt nach der Hälfte. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Also die letzte Gesetzesänderung hat nicht dazu geführt, ja, sondern ja. Das ist jetzt nur eine grundsätzliche Beobachtung. Also die letzte Gesetzesänderung war tatsächlich, dass ohne dass man an den Prognoseentscheidungen etwas verändert hat, die Generalprävention weggefallen ist. Gespräche mit der Praxis waren für mich dann natürlich sehr interessant, weil sie mir gesagt haben, und das kann man jetzt nach einem guten halben Jahr der Wirkung sozusagen auch schon sehen, dass es nicht dazu geführt hat, dass jetzt plötzlich der Überbelag um 1000 Personen und so weiter weniger geworden ist, haben damals eben schon prophezeit, das wird nicht so sein, weil in der Praxis die Generalprävention, wurde mir gesagt, als alleiniger Hinderungsgrund für die Entlassung in relativ wenigen Fällen eine Rolle gespielt hat. Ich kann es nicht überprüfen, ich gebe es nur wieder.
Vielleicht noch eine kurze Erklärung zur Generalprävention ist weggefallen. Es war einst ein Hindernis dieser bedingten Entlassung nach der Halbstrafe, waren generalpräventive Gründe, die dagegen gesprochen haben. Ja? Also generalpräventive, die Bestärkung der Allgemeinheit oder die Normbekräftigung in der Allgemeinheit, also Generalprävention, dass sozusagen die Wirkung der Entlassung auf der bedingten Entlassung auf die Gesellschaft geprüft werden musste, um eine bedingte Entlassung zu gewährleisten. Und bei einer negativen Beantwortung, ja, die Wirkung auf die Gesellschaft wäre negativ im Sinn der Generalprävention, die auch ein Gedanke der Strafe ist, dass man dann sozusagen dem früheren Recht diese Person, wenn die Generalprävention gegen ihre bedingte Entlassung gesprochen hat, nicht bedingt entlassen wurde. Wegfall der generalpräventiven Prüfung ist zwar geschehen, aber eben nicht so, dass es jetzt in der Praxis Wirkung gezeigt hat, wie Christian Graffel gerade ausgeführt hat. Okay, also die bedingte Entlassung oder diese große Reform, in die viel Hoffnung gesetzt worden ist, hat sich nicht
zahlenmäßig nicht niedergeschlagen.
Ja. Ja, sondern zahlenmäßig ist es weiter bergauf gegangen. Der Grund, das hast du jetzt immer wieder gesagt, Strafverschärfungen und ein Ausbau des Strafrechts. Und zwar, was immer wieder störend ist oder jedenfalls für Strafrechtler und Strafrechtlerinnen schwierig zu verdauen ist, dass es sehr oft aus einem Skandalanlass alles auf strafrechtlicher Ebene neu und strenger geregelt wurde. Stichwort Lex Teichtmeister. Der Schauspieler, den man sozusagen erwischt hat dabei oder bei dem sich herausgestellt hat, dass er sehr, 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 sehr viele Bildchen sammelt von Kindesmissbrauch, also dass er da offenbar eine schwerwiegende Störung hatte. Und letzten Endes, weil das eine prominente Person war, hat das sein Verfahren das Licht der Öffentlichkeit erblickt. Es war ein Riesenskandal. Was ist passiert? Nicht mit Teichtmeister, der hat eigentlich eine sachgerechte, gar nicht so hohe Strafe bekommen mit der Auflage der Therapie und so weiter. Aber was ist passiert? Das Justizministerium hat sich sofort ins Zeug gelegt, um das Sexualstrafrecht massiv zu verschärfen. Und zwar genau in dem Thema Sammeln und Betrachten von Kindesmissbrauchmaterial. Also das ist oft dahinter, dass die Strafverschärfung auch nicht immer nur von Sacherwägungen getragen wird. So, das ist die eine Seite. Und die andere Seite, dass diese Strafverschärfung natürlich sich in der Vollzugspraxis niederschlägt. Was könnte man also jetzt dagegen tun? Es sind Reformen geplant, es muss eine Entlastung her. Letzten Endes auch mit angestoßen von diesen fürchterlichen Unglücksfällen in den Gefängnissen, die ich einleitend erwähnt habe. Was kann man machen? Was hast du rausgefunden?
Also man kann versuchen, an mehreren Rädchen zu drehen natürlich. Das Erste, was ich glaube, was wirklich wichtig wäre, relativ kurzfristig für eine Entlastung zu sorgen. Und kurzfristige Entlastungsmöglichkeiten sind alle, die unter dem Anführungszeichen-Schlagwort Amnestie laufen. Jetzt unabhängig davon, ob ich es einen Sonderfall einer bedingten Entlassung nenne, ob ich das Reizwort Amnestie hineinschreiben möchte oder nicht. Tatsache ist, dass man sich eine Gruppe an Menschen im Strafvollzug anschaut, die eine kurze, unbedingte Freiheitsstrafe verbüßen, die schon die Hälfte dieser unbedingten Freiheitsstrafe verbüßt haben und bei denen klar ist, dass das Strafende in relativ kurzer Zeit zu erwarten ist. Und dort mit bestimmten Kriterien, über die man alle diskutieren kann, sagt, diese Personengruppe sozusagen entlasse ich auf einen Schlag. Mit Auflagen, mit Weisungen, je nachdem. Das Problem in Wirklichkeit ist auch hier wiederum im Detail. Ja. Natürlich ist die Forderung von jemanden wie mir, ja, schaut es euch genau an und mit Auflagen und Weisungen und die Bewährungshilfe soll mitspielen und so weiter. Da haben wir das Problem, dass als erstes die Richtervereinigung schreien würde und die Staatsanwältinnen, wir sind so überlastet, was sie sind, wir sind so überlastet, das schaffen wir nicht. Mit einem Schlag uns jetzt, weiß ich nicht, 1000, 1500 Personen genau anzuschauen, eine Prognose zu erstellen und so weiter und so weiter. Und man muss auch dazu sagen, auch Neustart als den Bewährungshilfeverein Österreichs kann man nicht unbegrenzt sagen, und da habt ihr jetzt noch 2000 Klienten mehr und kümmert euch drum, weil da muss auch die Bezahlung dann sozusagen wieder stimmen. Ja? Und in diesem Spannungsfeld bewegt man sich. Entlässt man sie sozusagen ohne irgendetwas oder gebe ich eine bestimmte Weisung zumindest oder sage, weiß ich nicht, da gibt es die Bewährungshilfe, melde dich doch dort zumindest zweimal oder so irgendwie. Da schwimmt man sozusagen ein bisschen herum, sage aber auch gleich dazu, dass es für mich kein Gegenargument ist, was auch politisch doch immer wieder kommt. Wie kann man so einen Vorschlag machen, dann wird ja Österreich massiv unsicher und das kann man nicht politisch nicht verantworten. Meine doch banale Gegenfrage ist, wenn das wirklich so ist, dann müsste ich in 6 Monaten aus Österreich auswandern, weil in 6 Monaten wird genau diese Personengruppe unbedingt entlassen, ohne Weisung. Und wenn dann tatsächlich Österreich so unsicher ist, wie es prophezeit ist, wenn ich sie jetzt entlassen würde, weil was soll sich jetzt in den 6 Monaten ändern? Jetzt in der Frage nämlich der Sicherheit und der Resozialisierung. Die einzige Frage, die man sich natürlich stellen kann und stellt politisch ist, wollen wir das? Da sind wir auch ein bisschen bei dem, was du vorhin gesagt hast. Mit Strafvollzug gewinnst du keinen Blumentopf, politisch gesehen. Das ist jeder Politikerin, jedem Politiker klar. Erleichterungen, sage ich jetzt mal, für den Strafvollzug werden medial sehr kurzsichtig immer nur so aufgenommen mit, na super, nicht? Für die Verbrecher tun wir jetzt was. Und jetzt lassen wir es alle raus wieder. Ideen wie Resozialisierung, Prävention, Verhinderung, dass in Zukunft etwas geschieht, werden gar nicht bis selten aufgegriffen.
Ja, mir ist das sehr gut nachvollziehbar. Es ist überhaupt, kommt mir vor, die Frage der bedingten Entlassung, die wird ja oft sehr kritisch gesehen. Wenn man aber, wie du jetzt sagst, noch die 6 Monate oder vielleicht 7 oder 8 Monate weiter wartet, je nachdem, welche Gruppe man jetzt sozusagen herausnimmt, um sie näher anzuschauen, das Warten auf die unbedingte Entlassung ist viel schlimmer, weil dann hat die Justiz nicht mehr die Hand drauf. Also die bedingte Entlassung gibt eigentlich die Chance, das ist eine großartige Einrichtung, noch weiter auf jemanden in Freiheit zu schauen, natürlich sehr gelockert zu schauen, durch Auflagen, durch Melden bei der Bewährungshilfe etc. Die unbedingte Entlassung, die ist eigentlich die gefährlichere, ja, so gesprochen. Heißt natürlich nicht, dass man die Leute drinnen lassen soll. Das ist eine ganz wichtige Anmerkung, glaube ich, dass diese bedingte Entlassung eine Riesenchance birgt. Ein Punkt. Das zweite ist aber, wenn man das jetzt einmal macht, wir kommen ja dann wieder so weit mit den neuen Verurteilungen und so weiter. Wie würdest du da entgegensteuern?
Also das wäre, wie gesagt, einmal eine kurzfristige Chance zu sagen, ich entlaste den Strafvollzug von dieser massiven Überbelastung, damit wieder irgendwie eine Arbeitsweise hergestellt werden kann, worunter auch, das darf man nämlich auch nie vergessen, worunter auch die Bediensteten nicht leiden. Wir haben ja in der politischen Diskussion sehr oft immer nur, unter Anführungszeichen, die Häftlinge im Blick, wie die zusammengepfercht sind und so weiter. Aber dass die Justizwache unter derartigem Überbelag massiv leidet, ja, weil das ganze Gefängnis unter Hochspannung steht sozusagen und weil die Arbeitsbedingung für diese Leute ja auch so ist, dass ich sage, ich traue mich in die Zelle schon gar nicht mehr reingehen, weil die ist eigentlich für 4 Leute und wir haben jetzt da 8 Leute drinnen. Und schon beim Türaufmachen merkst du sozusagen, wie der Kochtopf auf Überdruck steht. Das auch nur gesagt habend. Das heißt, man müsste danach klarerweise mit vielen weiteren Maßnahmen kommen. Die eine wäre, dass man bestimmte alternative Formen zu kurzen Freiheitsstrafen massiv wieder forciert, dass man die Geldstrafe mehr forciert, dass man den elektronischen überwachten Hausarrest vielleicht noch attraktiver macht, nicht nur auf 24 Monate hinaufsetzt, was auch wieder relativ wenig gebracht hat, sondern grundsätzlich sich überlegt, was könnte man tun. Dass man sich überlegt, zumindest so beispielsweise gemeinnützige Arbeit als eigenständige Sanktionsform, wie auch immer sie dann ausgestaltet ist, etwas ist, was geht. Dass man den Strafaufschub möglicherweise forciert und ausbaut, dass man sich anschaut, im Strafaufschub möglicherweise gemeinsam mit gemeinnütziger Leistung, freiwillig leisten im Strafaufschub, schauen, ob sich diese Person dann wohlverhält, um dann nachträglich über nachträgliche Strafmilderung oder ein neues Gesetz sozusagen zu sagen, dann kann ich verantworten zu sagen, na dann sehe ich die ursprünglich ausgesprochene kurze Freiheitsstrafe oder unbedingte Freiheitsstrafe nach zu einer bedingten oder gänzlich. Und das Letzte, muss ich sozusagen den Kreis wieder schließen, dass man sich grundsätzlich überlegt, wofür Strafrecht da ist, nämlich nicht dafür, alle sozialen Probleme und Problemchen, die wir hier haben und die aufklatschen, in einem Staat zu lösen. Strafrecht ist Ultima Ratio, der schöne Satz, den jeder Studierende im ersten Semester hört, so ungefähr. Ja. Manchmal habe ich den Eindruck, es steht nur im Lehrbuch und man beachtet es nicht. Und wenn das gegeben ist, dass man dann auch hier hergeht und zum Beispiel auch gesetzlich der 39a, der Paragraph 39 Absatz 1a, all diese zwingenden Aufdoppelungen von Strafdrohungen, ja, bei Gewalt- und Sexualdelikten, die dazu führen, dass dann Richterinnen und Richter sagen, ja, es tut mir leid, es bleibt mir nichts anderes übrig. Ja, ich muss, weil ich habe ja so eine Strafdrohung. Dieses ganze Paket müsste man angehen.
Noch ganz kurz zur Erklärung, 39a, das ist eine, um es kurz zu machen, eine zwingende Erhöhung des vorgesehenen, für das Delikt vorgesehenen Strafrahmens nach einer bestimmten Zahl von Rückfällen. Und noch einmal verstärkt ist diese Strafverschärfung wegen Rückfall bei Sexualdelikten. Die Sexualdelikte sind diejenigen, die den Täter, die Täterin, den Täter geradezu mit Hass verfolgen. Also Verschärfung der Sexualdelikte, das ist ein unglaublich starker Trend der letzten Jahre. Ja? Und auch das Augenmaß ist ganz kurz auf den Punkt gebracht, das Augenmaß ist verloren gegangen. Ganz sicher. Also es wird zwar auf Gewalttaten teilweise beschränkt, aber auch nur teilweise. Und da sozusagen immer nur mit Härte zu reagieren, schon auch eine Strafdrohung, die ist in vielen Fällen, in den meisten Fällen gerechtfertigt. Die Frage ist, wie geht man mit einem Täter danach wirklich um eine Verbesserung zu erreichen? Schon auch ihm das Stigma aufzuerlegen des Strafrechts. Ja, dazu ist es da, dass es eben nicht nur als Bagatelle gehandelt wird, sondern eben stigmatisierend. Die Frage ist trotzdem, wie machen wir unsere Gesellschaft letzten Endes viel sicherer durch Prävention? Und wie erreicht man Prävention? Nicht durch harten Strafvollzug. Also in vielen Fällen nicht, wahrscheinlich sogar nie durch Strafvollzug, durch Haftstrafvollzug. Eine Frage noch, würdest du unterscheiden in all deinen, also was heißt deinen, in den empirisch gesicherten Vorschlägen, die du erarbeitet hast, würdest du da unterscheiden zwischen Gewalttätern, also Hands-on-Delikte, jetzt nicht nur im Sexualstrafrecht, und reine Vermögensdelikte? Würdest du da noch einmal einen Unterschied einziehen, dass man sagt, okay, die Angst, die große Angst der Gesellschaft besteht vor Gewalt. Ein Vermögensdelikt ist verkraftbar, oder sagen wir so, eine gewisse Rückfallwahrscheinlichkeit eines Vermögensdelikts ist eher verkraftbar. Was meinst du dazu?
Das ist eine spannende Frage. Ich habe sie mir schon oft überlegt. Also ja, man sollte unterscheiden und man tut es ja auch immer wieder. Nicht? Also wenn ich mich erinnere, die letzte große Strafzumessungsreform in unserem Gesetz 2015 hatte genau diesen Blickwinkel, ja? Dass also damals die Meinung, sage ich jetzt einmal, vorherrschte, dass Vermögensdelikte im Vergleich zu den Gewaltdelikten überbestraft werden, oder man kann es auch umgekehrt sagen, Gewaltdelikte unterbestraft sind im Vergleich zu Vermögensdelikten mit einem hohen Schaden.
Man hat Letzteres gesehen, man hat nicht die Strafe der Vermögensdelikte herabgesetzt,
So ist es, ja. Also der Weg war dann auch genau nicht zu sagen, also ist es tatsächlich zwingend notwendig, ich sage jetzt irgendetwas, einen unreinen Betrug, weil eine bestimmte Grenze überschritten ist, 500.000 Euro, was auch immer, mit jahrzehntelanger Haft zu bedrohen, im Vergleich zu einer schweren Körperverletzung, die nur damals, glaube ich, mit 3 Jahren Haft bedroht war. Ja, also diese Missverhältnisse muss man sich anschauen. Und ja, ich würde ansetzen, dort wollen zu sagen, gerade im Vermögensdeliktsbereich könnte man wahrscheinlich relativ leicht runtergehen mit den Strafen. Und bei den Gewaltdelikten, es ist und bleibt für mich halt immer eine Einzelfallbetrachtung. Und immer, wenn du über dieses Thema auch in der Praxis mit Richterinnen und Richtern sprichst, dann kommt diese Einzelfallbetrachtung. Und wenn dann eben, gerade wie du sagst, wenn dann bei der Vergewaltigung die Mindeststrafdrohung raufgesetzt wird, wenn bei einer Vergewaltigung oder bei einem Sexualdelikt, bleiben wir allgemein dabei, die Fußfessel nur möglich ist nach einem Teil von Haft, was das hier völlig konterkariert. Die Fußfessel statt Haft war die Idee. Und nicht zu sagen, weil du sexualdelinquent bist, schreiben wir in unserer unendlichen Weisheit ins Gesetz hinein, aber 3-4 Monate Gefängnis musst du schon auskosten. Ja, dann reden wir über die Fußfessel. Das sind alles Dinge, wo ich mir denke, das sollte man sich systematisch wieder mal anschauen. Gebe aber auch natürlich zu, das ist leichter gesagt als getan. Also hunderte von besondere Delikte sich zu überlegen, wie sind sie zueinander in Beziehung zu bringen, sind auch Wertungsentscheidungen. Ja? Aber trotzdem glaube ich, dass man hier einen Unterschied machen sollte und könnte.
Ja, ich denke auch. Also jetzt weg von der Vergewaltigung, das ist ein Reizthema. Also wir sagen auch immer, Vergewaltigung, Sexualdelikte sind unglaublich vielfältig. Lass mal dieses Reizthema aus. Gewalt ist sicher etwas, was viel empfindlicher in der Gesellschaft aufschlägt als Vermögensstrafrecht. Und da könnte man, und das könnte man ja relativ leicht, weil es ergibt sich aus der Verurteilung, die jemanden ins Gefängnis gebracht hat. Ob man nicht diese Klientel, die vermögensdeliktische, rein vermögensdeliktische Klientel, sich einmal als erstes unter die Lupe nimmt. Ja? Gut, ein letztes Wort oder ein letztes Thema möchte ich anschneiden, weil das auch gerade beim Strafverteidigerinnen-Tag besprochen worden ist. Jugendkriminalität, Jugendstrafe, Jugendgerichtshof, Fragezeichen, Jugendvollzug. Das ist ein Riesenfass. Den Jugendgerichtshof, den wir ursprünglich hatten, eine sehr gute Erfindung, also eine eigene Gerichtsbarkeit, eine eigene Dienststelle sozusagen, gerichtliche Dienststelle einzurichten für jugendliche Straftäter. Das wurde abgeschafft irgendwann in den 2000er Jahren, oder?
Anfang der 2000er Jahre.
Wahnsinnig kritisiert worden. Warum? Weil man sozusagen einer besonders vulnerablen Gruppe von Straftäterinnen den ganz stark professionalisierten, und zwar institutionell professionalisierten Blick genommen hat. Das ist ein schwerer Nachteil. Und der Jugendvollzug liegt unter besonderen Problemen. Was könnte bei Jugendlichen speziell passieren? Was würdest du da für Maßnahmen setzen? Natürlich, es wurde gerade plädiert für ein Zurück zum Jugendgerichtshof. Das ist auch mein Anliegen. Aber auch jetzt sozusagen, was den Vollzug von Jugendlichen betrifft, man hat eine neue Anstalt gebaut. Diese Anstalt oder die Ausstattung dieser Anstalt, nicht die Leitung, aber die Ausstattung dieser Anstalt ist schon wieder unter extremer Kritik, weil das pädagogische Konzept fehle und so weiter und so fort. Was würdest du da vorschlagen? Stichwort Jugendliche, junge Straftäter.
Gute Frage. Schwierige Frage. Auch hier wieder ein ganzes Bündel. Also ich würde zuerst einmal dafür plädieren, nicht nur die Jugendlichen, sondern die jungen Erwachsenen mit in den Blickpunkt zu nehmen.
Wurde auch bei dem StrafverteidigerInnen-Tag gesagt.
Ja, also ich glaube, dass wir jedenfalls bis zu den unter 21-Jährigen, dass wir hier von einer Gruppe sprechen sollten. Und die auch hier wiederum in den letzten paar Jahren gemachten Verschärfungen, gerade bei den jungen Erwachsenen, was die Sanktionierung betrifft, wieder zurücknehmen sollten und die jungen Erwachsenen so weit wie möglich an das Jugendstrafrecht anlehnen sollten. Das wäre mal so der erste Punkt. Der zweite Punkt, der mir einfällt, gerade bei Jugendlichen, gerade bei dieser Gruppe sollte man, Klammer auf, tut man in der Praxis auch, Klammer zu, mit Strafhaft ganz vorsichtig umgehen. Ja? Und vor allem auch mit längeren Haftstrafen, nämlich auch unter dem Gesichtspunkt, wir erinnern uns vielleicht alle noch zurück, wie wir jung waren, wie lang dort sozusagen ein, zwei Jahre sind. Das darf ich jetzt als doch älterer Mensch sagen, weil bei mir verfliegen die Jahre. Ja? Weihnachten war gestern und morgen kommt schon wieder. Bei Jugendlichen ist das anders. Also die spüren längere Zeiten ganz anders als ältere Menschen. Also hier Alternativen noch mehr ausbauen, als es noch einmal das Jugendgerichtsgesetz ohnehin schon vorsieht bei uns, wäre etwas, was ich für ganz wichtig finden würde. Und ja, weil du das ansprichst, ein eigenständiger Jugendgerichtshof, ein Haus des Jugendrechts, wie es in Deutschland sehr oft heißt und so weiter, hat nicht nur den Vorteil oder hat nicht nur den Punkt, dass es ein eigenes Haus gibt, sage ich jetzt mal, weil hier war dann der Gegeneinwand oft, na, es ist doch egal, ob die in der Rüdengasse, dort saß der damalige Jugendgerichtshof im dritten Bezirk, sitzen oder ob die in einem eigenen Bereich in der Josefstadt ihre Jugendgerichtsbarkeit haben. Das ist nicht egal, weil in einem Jugendgerichtshof ein anderer Spirit herrscht, eine andere Atmosphäre ist und weil auch dort die Möglichkeit ist, wenn man ihn gut macht, dass dort die Vernetzung mit kurzen Wegen, ich erinnere mich noch an den Jugendgerichtshof und ich war dort und ich habe erlebt, wie man tatsächlich von der Tür des Richters zur nächsten Tür der Sozialarbeiterin und dann zur nächsten Tür der Staatsanwältin, des Staatsanwaltes geht, wie also auf kurzem Weg Dinge besprochen und gelöst, sage ich jetzt mal, worden sind. Und daher würde ich also hier eine eigenständige Jugendgerichtsbarkeit, einen eigenständigen Jugendgerichtshof mit auch einem dann eigenständigen Jugendvollzug, ja, so wie wir ihn jetzt ohnehin in Simmering eben eingerichtet haben oder dabei sind, ihn einzurichten, würde ich für sehr wichtig und für sehr wertvoll halten. Also hier gerade die Trennung ist ganz wichtig. Also wir haben es alle erlebt in der Justizanstalt Josefstadt, wie die Jugendlichen noch dort waren. Und ich glaube, ein Teil davon ist noch immer dort oder ist nicht mehr dort.
Nicht mehr. So gesagt, es ist jugendfrei, hat man gesagt. Allerdings ist inzwischen der Mönchsplatz, also das Jugendgefängnis, das neu gemacht worden ist, bereits überlastet und auch konzeptuell bereits unter Kritik geraten, ohne das jetzt genauer auszuführen. Ja?
Okay, ja. Also, aber wie das noch war, wir haben ein striktes Trennungsgebot. Ne? Das hat dann dazu geführt, jetzt wieder ein bisschen plakativ gesagt, dass in dem Innenhof zwei Jugendliche ihre Runde gedreht haben, weil sie dazu berechtigt waren sozusagen und die Erwachsenen auf ihren Zellen gesessen sind. Ich sage es, wie gesagt, sehr plakativ, ja, und gemeint haben, wegen den zwei jugendlichen Kindern dürfen wir jetzt nicht in den Hof gehen. Nicht? Oder der Turnsaal war belegt, weil der steht jetzt den Jugendlichen zu, den zwei, drei, vier sozusagen, die ihn nutzen, und die Erwachsenen konnten ihn in der Zeit nicht nutzen. Nicht? Also bis zu eben Kreuzungspunkte vermeiden, wie gesagt, weil dieses Trennungsgebot vorgesehen ist und so weiter. Also all diese Dinge, auch all diese praktischen Dinge könnte man in den Griff bekommen, aber wie gesagt, ich halte es vor allem konzeptuell, würde ich es für wirklich gut halten, wenn man sich dort wiederum Dinge überlegt und vielleicht wieder etwas neu konzipiert.
Ja, der Strafverteidigerinnentag hat jetzt auch, oder Alois Birkelbauer, der den Kernvortrag gehalten hat, hat auch einfach wieder, so wie du auch, alternative Strafen, also Alternativen zur Freiheitsstrafe, auch als Strafe, aber Alternativen zur Freiheitsstrafe, wie zum Beispiel gemeinnützige Leistung, wieder vorgeschlagen. Das eine, und das möchte ich jetzt, weil ich es gerade gelesen habe, ich habe gerade einen Bericht über diese Tagung in der Hand. Der Kollege Birkelbauer hat auch gemeint, das finde ich eigentlich ganz interessant, ob man im Schöffenverfahren, also mit Laienbeteiligung, gegen Jugendliche die Hälfte dieser Laienrichterinnen und Laienrichter mit unter 40-Jährigen besetzen sollten, weil die dem, ich darf jetzt wortwörtlich zitieren, generationsbedingt unterschiedlichen Werteverständnis entgegengewirkt wäre, meint Alois Birkelbauer. Ist keine schlechte Idee, wäre ein Tropfen auf den heißen Stein, würde ich jetzt mal sagen. Ja? Also unter 40-Jährige, die können auch ganz schöne Hardliner sein, die genau das Gegenteilige wollen. Also da würde ich aufpassen, also das wäre jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss. Aber immerhin eine Idee sozusagen, um in die Justiz mehr Wissen und Verständnis über eine vulnerable Generation einzubringen. Ohne zu sagen, wir lassen alle Jugendlichen raus. Und noch etwas vielleicht, die jüngeren Berichte über Jugendbanden, die es ja wirklich gibt, das sind zwei oder drei Jugendbanden, die haben die Kriminalstatistik verändert oder die Berichterstattung über jugendliche Straftäter verändert, sind aber gar nicht so sehr im alltäglichen Mittelpunkt, muss man auch sagen. Also teilweise wird auch sehr punktuell berichtet und jeder sagt, oh, die Jugendlichen, wahnsinnige anstrengende Jugendkriminalität, alle wären brutaler. Es ist auf eine Handvoll von Jugendlichen zurückzuführen. Und nicht, also man verliert durch diese punktuelle Medienberichterstattung oft das Gesamtbild außer Blick. Ja, also ich würde jetzt damit abschließen. Es war für mich sehr interessant und schön und viel Neues, auch wieder, obwohl ich kenne deine Linie sehr gut, die sehr durchdacht ist. Es steckt natürlich auch wieder Geld dahinter, das man brauchte, um das umzusetzen, in die Budgetverhandlungen einbringt. Ich danke dir vielmals, dass du beigetragen hast. Und damit verabschiede ich mich. Bis aufs nächste Mal. Ganz vielen Dank fürs Zuhören.
Herzlichen Dank für die Einladung und für das nette Gespräch und dass ich unsere Gedanken wieder einmal näher bringen durfte. Vielen Dank dafür.